Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe am Auffahrtsdonnerstag, dem 9. Mai 2024. Ich habe ganz vergessen, Ihnen gestern die neue Weltwoche vorzustellen, weil sie ja vorzugsweise am Mittwoch bereits erschienen ist, nicht am Donnerstag, aufgrund eben unseres Feiertags. Ich werde das gleich nachholen, aber zuerst noch ein Hinweis auf eine Veranstaltung, die wir am 29. Mai dieses Jahres, Türöffnung 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, in Bern durchführen werden. Und zwar im Empire-Saal des Restaurants zum äußeren Stand. Diese Veranstaltung widmet sich der Landwirtschaft und dem Detailhandel, diesen beiden massiv unterschätzten Säulen unseres Alltagslebens in der Schweiz. Frisch vom Bauernhof, so lautet der Titel, frisch vom Bauernhof, die völlig unterschätzte Bedeutung von Landwirtschaft und Detailhandel für das Leben in der Schweiz von heute. Ich diskutiere mit Markus Ritter, dem Präsident des Schweizer Bauernverbandes, mit Jerome Meyer, dem Country Managing Director von Aldi Swiss. Hochinteressant, Jerome Meyer stammt aus einer alten schweizerischen Bauernfamilie, die vor hunderten von Jahren ins Elsass ausgewandert ist, dort auch einen landwirtschaftlichen Betrieb seit Jahrhunderten unterhält. Er allerdings ist in der Schweiz als Aldi-Manager aufgestiegen, hat Furore gemacht und dort, wir haben darüber berichtet, sehr innovative und interessante Modelle der Zusammenarbeit mit Bauern etabliert, inspiriert, wenn ich das richtig interpretiere, auch etwas von der Migros, von dem legendären Dutti, der ja auch mit den Landwirten, mit den Bauern in der Schweiz eng zusammengearbeitet hat und ebenfalls dabei Renzo Blumenthal, Landwirt und ehemaliger Mr. Schweiz. Also das ist die Runde zum Thema Landwirtschaft und Detailhandel in unserer Welt, die zusehends den Boden unter den Füßen verliert und sich da in die Flackergefilde des Internets und der sozialen Medien verliert, kommen wir zurück mit dieser geballten Dosis Bodenständigkeit. Ich freue mich sehr, 29. Mai 2024, frisch vom Bauernhof. Würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Das Ganze findet statt am Rande der Sommersession. Also wenn Sie noch ein bisschen schnuppern wollen, da die Berner Politluft, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Restaurant zum äußeren Stand. Wir haben dazu auch das Inserat, die Anzeige in der neuen Weltwoche. Und das ist nun die Ausgabe, die bereits gestern erschienen ist. Aber ich muss Ihnen trotzdem vorstellen, weil die Ausgabe scheint mir sehr, sehr interessant zu sein. Insbesondere diese Titelgeschichte. Der Mann, den Sie da abgebildet sehen, ist Ihnen vermutlich nicht bekannt. Aber er ist eine sehr relevante Persönlichkeit aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Matt Taibbi. Ein führender Journalist, ja ein Starjournalist letztlich der linken amerikanischen Medienszene, hat lange gearbeitet für den Rolling Stone, ist dann in den Shitstorm von Vorwürfen geraten, hat die sogenannten Twitter-Files aufgedeckt. Die Twitter-Files mit Elon Musk zusammen, das waren jene Enthüllungen, die gezeigt haben, wie FBI und CIA auf die Firma Twitter Druck ausgeübt haben, um Konten zu sperren, die politisch unliebsam waren. Also die Abgründe der Macht hier, eine Intervention gegen die freie Meinungsäußerung. Matt Taibbi hat das ausgebracht und hat das aufgedeckt, auch kommentiert. Und er ist heute, wie ich meine, eine hochinteressante Figur, weil er eben zwischen allen Positionen steht. Und seine Aussage hier im Gespräch mit Daniel Rieser, der ausführlich mit ihm gesprochen hat und auch Hintergrundinformationen zum aktuellen Zustand der Vereinigten Staaten von Amerika zusammengetragen hat, die wichtigste Aussage von Matt Taibbi ist: Biden ist gefährlicher als Trump. Und diese Aussage wird nicht einfach so als Aufreger hingenommen, sondern Kollege Rieser hinterfragt das und sagt, ja, da überziehen Sie doch, da schießen Sie übers Ziel hinaus. Aber Taibbi erklärt, warum für ihn gerade diese aktuelle ja, sogenannt linke Regierung in den USA eine Gefahr bedeutet für die Freiheit und für den Rechtsstaat, und er analysiert das. Und dieses große Porträt, dieses Gespräch, das Kollege Daniel Riese da geführt hat mit Matt Taibbi, bringt auch ein Sittenbild, eine Tiefenbohrung, könnte man sagen, in die aktuelle amerikanische Lage. Und alle, die sich für dieses Thema interessieren, und wer interessiert sich nicht dafür, sollten das lesen. Und es ist auch interessant, dass dieser Text auch passend erscheint für Phänomene, die bei uns eben zusehends und zunehmend um sich greifen. Diese Cancel Culture. Und hier sagt Matt Taibbi etwas ganz Wichtiges. Er sagt, früher habe in den USA der Rechtsstaat gegolten. Man habe vielleicht mal einen Fehler gemacht, man sei bestraft worden, aber dann sei man zurückgekehrt als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Und das sei heute anders. Diese Cancel Culture tendiere dazu, Leute wirklich auszuschalten, unmöglich zu machen, ihnen keine Rückkehr in die Gesellschaft zu ermöglichen. Und das ist ein Gedanke, der in dieser Klarheit hier formuliert wird. Auch für mich ein Augenöffner, hat das sehr hellsichtig da auf den Punkt gebracht. Und dieses Thema ist, auch wenn Sie den Namen Matt Taibbi noch nie gehört haben, ist eine hochrelevante Figur. Sie müssen diesen Text lesen, wirklich interessant. Aber wir haben auch noch viele weitere Aspekte und interessante Schwerpunkte im Blatt. Zum Beispiel hat Christoph Mörgli recherchiert, wie Roma-Clans den Schutzstatus S in der Schweiz missbrauchen, hierher kommen und in welchem Zustand sie dann die Wohnungen zurücklassen. Das sind einfach Missstände, die zum Glück mittlerweile auch in breiteren Polit-Mainstream-Kreisen in der Schweiz wahrgenommen werden. Wir haben einen sehr, sehr interessanten Artikel von Hubertus Knabe, einem deutschen Kollegen, der die Unmöglichkeiten dieses Höcke-Tribunals in Deutschland aufzeigt. Björn Höcke ist ja auch so eine toxische Figur, man darf überhaupt nichts über ihn sagen, Entlastendes, sonst wirst du ja auch sofort oder halbwegs gecancelt. Man redet auch gar nicht mehr mit den Leuten. Fürchterlich. Hubertus Knabe, ein Bürgerrechtler noch aus DDR-Zeiten, hat das sehr plastisch hier dargelegt. Dann Guy Mettan war im Donbass-Gebiet und hat eine Reportage geschrieben über diese Gebiete, die jetzt unter russischer Kontrolle sind. Ein sehr überraschender Blick. Dann mein Kollege Roman Zeller hat gesprochen mit dem großen deutschen Diplomaten Michael von der Schulenburg, der für die UNO in ganz entscheidenden Chargen an Verhandlungen beteiligt war und heute fordert, dass man zwingend mit Putin verhandeln solle, mit dem russischen Präsidenten. Und ich schließe mich dem an, zweckentwendend sozusagen die Formel von Peter Hitchens, verhandeln ist besser als töten. Und ich mache noch ein paar Vergleiche zwischen den Debakeln des südostasiatischen Kriegsschauplatzes von früher und den heutigen Entwicklungen. Und eben die ganz entscheidende Erkenntnis, die ich da in meinem Editorial nach vorne bringe, ist: misstraut all jenen, die fertige Theorien zum Weltgeschehen haben. Auch heute gilt, wie immer, man muss vorsichtig sein, man muss behutsam die internationale Szenerie beurteilen, man muss sich vor allem um Verstehen bemühen. Aber das ist eben auch so eine Unart der heutigen Welt, dass man nicht mehr verstehen darf. Einer, der sich da immer wieder als absolut Bescheidwisser nach vorne drängt und eben mit fertigen Theorien und absolut fixen Vorstellungen das Kriegsgeschehen in der Ukraine beurteilt, das ist der ETH-Militärökonom Markus Keub, der im Blick in der großen Boulevardzeitung oder in der nicht mehr so großen Boulevardzeitung, aber in der Boulevardzeitung der Schweiz regelmäßig seine Auftritte hat, zu Wort kommt. Und kürzlich hat er einen Artikel veröffentlicht, beziehungsweise ist ein Gespräch mit ihm oder sind Zitate von ihm gebracht worden, wo der Markus Keub festhält, Putin habe jetzt das gleiche Problem wie Hitler. Die Russen würden da aus dem letzten Loch pfeifen. Sie hätten das Material verbrannt. Sie hätten auch kein Personal mehr und sie könnten, das ist eben der Hitler-Vergleich, sie könnten die eroberten Gebiete in der Ukraine niemals halten. Und das wird hier vertreten in diesem Artikel mit der Glaubensgewissheit einer religiösen Doktrin gewissermaßen, also nicht angekränkelt von irgendwelchen Zweifeln. Die Russen seien da im Begriff, ausgeblutet zu werden. Und eben, sie verbrennen in der laufenden Offensive so ziemlich alles an Material und auch an Menschen, was sie zur Verfügung haben. Die russische Produktions- und Ersatzrate würde nicht mithalten. Folglich würden die Ukrainer diesen Krieg demnächst oder in absehbarer Zeit für sich entscheiden. Nun, es ist dem ETH-Militärökonomen Koib unbenommen, seine Meinung darzustellen. Ich werde immer sehr stutzig mit solchen apodiktischen Aussagen, vor allem zu Vorgängen, die naturgemäß schwer zu überblicken sind. Und ich habe Ihnen jetzt viel erzählt vom Vietnamkrieg, und selbst dort haben die zuständigen militärischen Behörden vor Ort, also die amerikanische Generalität, riesige Einschätzungsfehler gemacht, Faktenfehler, haben die Feindbewegungen, die materielle Ausgangslage des Feindes falsch beurteilt. Und heute haben wir vielleicht intensivere Medienbeobachtungen, wir haben andere Informationsbeschaffungsinstrumente, aber das ist für mich schon ein Punkt, auch als Journalist, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss in der Beurteilung von kriegerischen Entwicklungen. Und man kann sich da ganz böse täuschen und ganz böse verrennen. Darum bin ich auch zurückhaltend, wenn ich da kommentiere, was in Gaza passiert oder eben auf dem Boden auf den Schlachtfeldern der Ukraine. Ich habe aber trotzdem mal ein paar andere Quellen mir auch hier zu Rate gezogen, habe mit Leuten gesprochen, mit Militärexperten, die sich sehr intensiv mit diesem Kriegsgeschehen beschäftigen, und dies nun mein subjektiver Eindruck, die haben allesamt eher befremdet reagiert auf diese Aussagen des ETH-Militärökonomen. Zum Beispiel habe ich von einem ehemaligen Offizier, Hohenoffizier der deutschen Streitkräfte eine interessante Einschätzung bekommen. Er hat mir gesagt, dass die Russen eben im Unterschied zu den Ukrainern ihre alten Reservoire des Kalten Kriegs sozusagen auf eine sehr effiziente, inzwischen effiziente Art und Weise umgerüstet haben, um sie für diesen Krieg nutzbar zu machen. Er spricht da von einem unerschöpflichen Fundus. Tausende von konservierten T-72 und T-80, teilweise sogar noch T-64 Panzern, werden reaktiviert, gehen in die Fabriken und werden umgerüstet mit neuen Feuerleit- und Nachrichtensystemen, Nachtsichtgeräten und so weiter. Sie bewähren sich an der Front hervorragend. Dasselbe gelte für Artilleriesysteme, Schützenpanzer. Also daneben bleibt genug Raum für die modernsten Neuentwicklungen wie T-90 ProRiv, den Terminator und den Armata nur zur Erprobung einzusetzen und anhand der Ergebnisse zu optimieren und so weiter. Also das sind ziemlich detaillierte Einschätzungen, die ich da erhalten habe. Und das läuft auf den Tenor hinaus, dass eben in der Ukraine sehr viele auch alte Waffen eingesetzt werden aus dem Kalten Krieg, auch auf Seiten der NATO, auch auf Seiten der Ukraine, aber auch auf Seiten der Russen, aber dass die Russen hier über deutlich größere Reserven verfügten. Sie hätten auch schon vor Jahren ihre Produktionskapazität in der Rüstungsindustrie hochgefahren, Ineffizienzen inzwischen überwunden und seien deshalb in einer klaren materiellen Überlegenheit. Dies die Einschätzung eines, wie ich meine, auch hochgelehrten und bescheidwissenden Experten. Das ist sozusagen das Gegenteil, was da der Kollege von der ETH unermüdlich verbreitet. Der wichtigste Faktor allerdings neben diesen Waffensystemen sei die Personalthematik, der menschliche Faktor gewissermaßen. Und hier schreibt mir der Kollege aus Deutschland, während die Ukraine jetzt bei der 6. oder 8. Mobilmachungswelle bei gleichzeitiger Reduzierung der Bevölkerung auf wahrscheinlich bereits unter 20 Millionen ist, das Durchschnittsalter der Soldaten an der Front bereits über 45 liegt, die Truppen nicht mehr rotiert werden können und ausgelaugt, in der Regel völlig unterbesetzt sind, dringend benötigte Reserven fehlen, die Verluste über Monate hinweg höher als die Auffüllung der Truppen waren, im Moment wohl annähernd ausgeglichen, und die Mobilmachungen nur noch mit brutaler Gewalt und den entsprechenden Auswirkungen auf die Moral erfolgen, haben die Russen eine komfortablere Situation Information. Die russische Armee habe ein einziges Mal die Mobilmachung von 200.000 Leuten trainiert und daraus gelernt. Die russische Armee habe seit Monaten mehr Vertragsfreiwillige, als sie Verluste habe und könne damit ihre Reserven systematisch aufstocken, die für künftige Angriffsoperationen oder die Abwehr von eventuell eingesetzten NATO-Truppen zur Verfügung stehen. Das sind Aussagen, die diametral dem widersprechen, was der bei uns omnipräsente ETH-Experte Markus Keup verbreitet. Und ich kann hier auch nicht die Wahrheit schiedsrichtermäßig entscheiden, aber ich kann nur daran erinnern, dass man sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Traue nur denen, die sich dem Weltgeschehen mit Demut und behutsamer Einsicht nähern. Israel-Hass hat da die NZZ getitelt, der Kulturbetrieb knickt vor Aktivisten ein. Wenn ich das Wort Hass lese, dann schrillen bei mir alle Alarmsirenen. Denn die Leute, die das Wort Hass verwenden, das sind meistens die, das sind eigentlich immer die, die Hass verbreiten. Wer Hass sagt, der hasst selber. Und die, die Hetze schreiben, die sind immer im Begriff, eine Hetze zu betreiben. Und diese aufgepeitschten Begriffe, ich misstraue denen. Israel-Hass. Russland-Hass, das hören wir gar nie. Russland-Hass, diesen Begriff, den haben wir gar nie. Da merken Sie, wie die Emotionen die Worte durchtränken. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade in der Schweiz, gerade bei den Journalisten, dass wir hier die Emotionen herunterfahren. Natürlich peitscht das die Gefühle hoch, dieser Krieg im Gazastreifen. Ich kann die Empörung nachvollziehen, die Empörung jener, die sagen, das geht doch nicht, was die Israeli machen. Es gibt viele jüdische Beobachter, die hier auf die Palme getrieben wurden, sind, die auf die Barrikade steigen. Auf der anderen Seite gibt es aber die ebenso Überzeugten, die sagen, ja, um Himmels Willen, was sollen wir gegen diese Hamas-Terroristen tun, die am helllichten Tage unsere Familien überfallen. Brutale Gräueltaten, das wird ja zum Teil bestritten, aber es ist ja auch dokumentiert über Filme im Internet, selbst von den Tätern, die das selber gemacht haben. Auch hier, man muss vorsichtig bleiben, aber ich würde jetzt nicht bestreiten, dass dort also Massaker stattgefunden haben. Ja, wie soll man sich wehren, wenn der Gegner unterkellert, wenn der Gegner sich hinter der eigenen Bevölkerung hinter den Palästinensern versteckt und die Geisel nicht herausrückt. Was ich heute lese, ist, dass die Hamas an Rückhalt verliert, auch in der arabischen Welt, dass man jetzt offensichtlich bereit ist, einzuwilligen. Also auch hier, meine Damen und Herren, ich warne einfach davor, mit allzu einfachen Theorien, vor allem aus der Schweiz heraus, wir da die Gesegneten, die Verschonten, wir haben doch überhaupt keine Ahnung, was es bedeutet, sich auf diesen Kriegsschauplätzen zu bewegen. Und wenn wir uns jetzt auch noch da einmischen und auch noch auf die Gefühlstaste, aufs Gaspedal der Gefühle drücken. Das ist der falsche Ansatz, das steht uns gar nicht zu. Und das macht mir eben auch diese Studentenproteste da zunehmend suspekt. Ich lese jetzt, das greife auf die ganze Schweiz über, da aus Lausanne, ETH, dort hat man es allerdings jetzt unterdrückt. Da schwingen sich diese Studenten auf zu Wichtigtouren, als ob das irgendjemanden kratzt, wann jetzt ein Schweizer Student aus wohlbehütetem Zürichberghaus womöglich hier noch aus qualifizierten und privilegierten Verhältnissen quasi mit einem Palästinensertuch herumläuft. Das ist doch geschmacklos, weil diese Leute gar nicht davon betroffen sind. Entschuldigung, die sind da sozusagen außen vor. Das ist doch eine Art Selbstprofilierung mit einem Konflikt. Man hängt da den Gutmenschen raus. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, die sich da so aufgeplustert hineindrängen, um jetzt da entsprechende Meinungen abzugeben. Das ist doch irgendwo auch lächerlich, da wir ja eben nicht direkt betroffen sind. Man muss zurückhaltend bleiben, um Verständnis bemüht bleiben, das Verstehen in den Vordergrund rücken. Das braucht's heute. Wir haben zu viele solche Weltmeister, solche Keups, die zu allem Bescheid wissen, die immer wissen, wie es läuft, die ganz genau den Durchblick haben. Wir brauchen jetzt wieder ein paar Leute, die weniger den Durchblick haben, die wieder mehr herausfinden möchten, wie es denn ist, als immer schon Bescheid wissen. Ganz großes Problem. Die UBS, lesen wir, habe sehr gute Resultate erzielt. Ein toller Quartalsgewinn. Da geht der Knatsch jetzt zwischen Politik und Bankführung weiter. Die Bankführung stellt sich auf den Standpunkt, dass die verschärften Kapitalanforderungen des Finanzministeriums Karin Keller-Sutter, die seien unberechtigt. Da hat sich offenbar der CEO Sergio Ermotti jetzt etwas ungehalten geäußert. Sein Problem ist natürlich, dass er mit dem großen Salär, das er sich da hat genehmigen lassen, obwohl das gar nicht seine Schuld ist, das haben ja im Grunde die Verwaltungsräte zu verantworten. Aber das ist einfach schwierig in dieser Diskussion, egal wie man sich jetzt zu diesem Salär stellt. Da kommt halt immer sozusagen dann der Verdacht auf, ja, der verteidigt jetzt sozusagen sich und auch seinen Großverdienst. Deshalb haben wir jetzt einfach das Problem, dass halt diese UBS durch eine politische Intervention auch zu dieser Größe geworden ist. Die Politik spielt da eine riesige Rolle. Und auch hier möchte ich mir wünschen, dass die Sachlichkeit einkehrt und dass die Emotionen etwas hinausgehen. Denn am Ende bin ich stolz darauf, dass wir so eine UBS haben. Und wir sollten sie jetzt nicht in einem Getöse da, in einer Art Kleinkrieg daran hindern, entsprechend gut zu arbeiten. Aber wie gesagt, es werden Fehler gemacht auf allen Seiten. Bewegung im EU-Dossier. Als ich das gelesen habe, schreckte ich gleich auf. Bewegung im EU-Dossier, das ist meistens Bewegung in die falsche Richtung. Mehr EU, weniger Schweiz. Und tatsächlich, der Bundesrat hat jetzt verschiedene Stakeholders, Interessengruppen empfangen, auch die Gewerkschaften. Und wir lesen in den Zeitungen, dass offensichtlich da ein Entgegenkommen des Bundesrates zu den Gewerkschaften stattgefunden hat. Die Gewerkschaften sind ja bis jetzt dagegen, diese institutionelle Anbindung voranzutreiben. Pierre-Yves Maillard, der Gewerkschaftsboss, hat gesagt, nein, für uns ist das unverhandelbar, die Lohnschutzmaßnahmen, auch unsere Gesamtarbeitsverträge. Aber jetzt passiert etwas, vor dem ich mich immer gefürchtet habe. Ich glaube noch nicht, dass es an dem Punkt ist, wo man sagen muss, es kippt jetzt alles um und es ist alles in der falschen Richtung. Aber die EU-Turbos in Bern, die versuchen jetzt sozusagen die Gewerkschaften gegen die SVP, die auch gegen diesen Anbindungsvertrag ist, auf ihre Seite zu ziehen, und zwar mit ganz massiven linken Versprechungen, mit Regulierungen für den Arbeitsmarkt. Also um bei der EU sich unterjubeln zu lassen, fangen jetzt die Bürgerlichen an, die liberalen Errungenschaften unserer Schweiz, unseres Arbeitsmarktes, unserer ganzen Marktwirtschaft zu opfern, um die Gewerkschaften zufriedenzustellen, um die Gewerkschaften gewissermaßen einzukaufen mit diesen Zückerchen und Vergünstigungen, wobei Zückerchen ist eine Verharmlosung. Das heißt, damit wir dieses Übel, uns der EU zu unterwerfen, möglich machen können, fangen jetzt die Bürgerlichen auch noch an, die Stärken der Schweiz kaputt zu machen, indem man immer mehr gewerkschaftliche Forderungen auf die Marktwirtschaft propft. Und ich bin sehr gespannt, wie der Arbeitgeberverband sich hier positioniert. Und wenn die da mitmachen, bei diesem linken Ausverkauf der schweizerischen Marktwirtschaft, dann haben diese Arbeitgeberverbände für mich jede Glaubwürdigkeit verloren. Und es ist eine Tragik, denn die Schweiz braucht diese institutionelle Unterwerfung nicht. Die ist gefährlich für unser Land. Wir brauchen gute Verträge, die haben wir auch mit der Europäischen Union. Aber wir dürfen uns nicht unterjochen lassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die EU in der Schweiz Gesetze machen kann, dass fremde Richter hier entscheiden. Das geht entschieden zu weit. Das zerstört unser Erfolgsmodell Schweiz. Und wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt sozusagen um die Schweiz hier zu zerstören, zu beschädigen, institutionell, auch noch die Wirtschaft kaputt macht, dann ist das für mich eine erschütternde Erkenntnis, die mir zeigt, dass eben die Wirtschaftsvertreter, auch viele Bürgerliche, offensichtlich vergessen haben, was die wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktoren unseres Landes sind. Eine gute Nachricht allerdings nehme ich hier zur Kenntnis, der Milliardenkuhhandel für Armee und Ukraine sei vor dem Scheitern, Umgehung der Schuldenbremse. In der Finanzkommission des Nationalrats sei dieser entsprechende Antrag zurückgezogen worden. Das wäre eine sehr, sehr gute Nachricht, wenn das nun vom Tisch ist. Man hat ja versucht, die Armeeaufstockung mit der Ukraine-Hilfe zu verknüpfen, völlig sachfremde Geschäfte, unter Ausbremsung dann auch noch der Schuldenbremse. Also eine himmeltraurige Schindluderei war da im Anflug. Das hat sich nun offensichtlich musste man da zurückbuchstabieren. Eine andere gute Nachricht, die mich gefreut hat, ist, ich habe ja vor vielen Jahren, als ich da in der Politik noch aktiv war, im Ständeratswahlkampf 2019 die Unsitte des Pöstchenschachers in der Schweiz thematisiert und damals vor allem auch ein paar Ständeräte angegriffen, die ihr Amt sozusagen als Cashmaschine für verschiedene Positionen, Beiräte und so weiter missbraucht hätten. Und damals wurde ich da heftig angegriffen, das seien persönliche Attacken und so weiter, das schicke sich nicht. Aber ich stelle fest, dass heute doch die Stimmung etwas gedreht hat. Zum Beispiel hat der FDP-Ständerat Damian Müller nun nicht einen Posten da bei einem Krankenkassenverband, glaube ich, oder bei einem Spitalverband antreten können. Behaften Sie mich nicht auf die Details. Also hier hat sich nun doch ein kritischeres Bewusstsein etabliert gegen diese Pöstchensammler in der Politik. Das ist eine große Unsitte, weil man dann tatsächlich nicht mehr weiß, warum ein Politiker welche Interessen vertritt. Wenn Sie als Interessenvertreter in die Politik einsteigen und sich als solcher wählen lassen, kein Problem. Das Problem ist, wenn sie mal gewählt sind und dann kommen all diese verschiedenen, ja, lukrativen Ämtchen und Pöstchen auf sie zu, dann werden sie gleichsam eingekauft. Das ist das Problem. Und das habe ich ja damals auch kritisiert beim SVP-Bundesrat heute Albert Rösti. Das war einer der ganz großen Champions der Pöstchenjägerei. Und das ist nicht gut. Und es zeigt sich jetzt, dass eben auch die Akzeptanz gegenüber diesen Pöstchenjägern, nicht nur bei mir hier, bei Weltwoche Daily oder bei der Weltwoche, sondern weithin auch in der Schweiz zurückgegangen ist. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von unserem schweizerischen Programm. Jetzt die internationale Sendung. Hoffentlich sind Sie auch da dabei. Vielen Dank, einen schönen Tag und eine wunderschöne Auffahrtsentspanntheit, wenn Sie dazu kommen, diesen Feiertag zu genießen.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.